Neustadt? Da
Hey. So, kannst du mich hören?
ja, jetzt ist aber mein Bluetooth nicht verbunden. Jetzt ist der Lautsprecher an.
Genau, es hört sich aber sehr, sehr gut an. Hört sich deutlich besser an als
Okay,
vorher.
dann mache ich das Ding mal noch aus. Dass es sich nicht wieder dazu schaltet.
Alles gut. Super. Dann, ja, herzlich willkommen, lieber Stefan, hier im The Grind Podcast, ja. Heute werden wir, ich habe ein paar ganz, ganz spannende Fragen an dich, von Elektromobilität bis hin zu Tesla, bis hin zu euren Weltrekorden und Co. Aber bevor wir irgendwie reinschauen in die Folge, stelle ich doch gerne mal unseren Zuhörern vor, ja, was du so machst, was du auch bei Next Move machst, ja, würde mich mal interessieren und woher du so kommst, was deine Roots sind.
Ja, also im Elektroauto unterwegs bin ich seit 2012. Damals waren wir an dem Punkt, dass wir unser altes Einfamilienhaus sozusagen energetisch durchsaniert hatten und auf erneuerbare Energien umgestellt hatten. Und dann war das Thema Mobilität noch fällig. Damals waren E-Autos noch sehr teuer und hatten relativ wenig Reichweite. Die Serienfahrzeuge, die so 2011, 12 auf den Markt kamen. Und ich habe mich damals entschieden, mit was Altem einzusteigen. Und zwar gab es in den 90er Jahren schon mal Peugeot 106 und ähnliche Modelle, also Kleinwagen in Frankreich in kleinen Serien von mehreren tausend Stück elektrisch. Und so ein Auto habe ich mir dann geholt und dann im gleichen Jahr noch das zweite und bin dann, die hatten also so Reichweiten so 60 bis 100 Kilometer. Und aufladen über Nacht. Und damit sind wir ganz gut durchgekommen. Natürlich so für Urlaubsreisen und so hat es nicht getaugt. Und hatte auch aufgrund dienstlichen Langstreckenbedarf und auch mit Familie ins Ausland gelegentlich fahren, immer noch den Diesel vor der Tür stehen, wo dann auch regelmäßig die Bremsen festgerostet waren, weil er nur einmal im Monat noch benutzt wurde. Und dann habe ich dann den Fehler gemacht, mich 2014 mal 10 Minuten in den Tesla Model S zu setzen, was zur Folge hatte, dass ich 2 Wochen später dann einen hatte und dann das Dieselzeitalter damit beenden konnte. Ja. Und das Auto habe ich heute noch. Also und es ist auch kein, also jetzt mal, Tesla wird ja gerne auch, hat den Luxusstempel. Das Auto hat auf 120.000 Kilometer und 4 Jahre ungefähr 25.000 Euro an Wert verloren. Ja, da kann man sich ausrechnen, dass bei geringen Betriebskosten, die noch dagegen stehen, ein Wagen aus der unteren Mittelklasse für mich die gleichen Kosten gehabt hätte.
Ja, stimmt. Wahnsinn. Ich habe mega viele Fragen auch zum Thema Batterielaufzeit und so. Gerade so, wenn man Tesla so lange fährt. Ich habe ja gerade das Glück, ich habe ja bei euch auch einen Tesla geliehen für die Zeit, wo ich jetzt hier gerade in Deutschland bin und bin auch seit der ersten Minute irgendwie ja total verliebt. Und wenn ich irgendwie länger in Deutschland bleiben würde, sage ich schon zu allen, würde ich mir auf jeden Fall einen Tesla kaufen. Aber hast du irgendwie, sag ich mal, so einen technologischen Background oder so? Oder hast du einfach ein Faible für Elektromobilität, erneuerbare Energien und Co.?
Technologisch eigentlich nicht. Also ich habe mal Biologie studiert, das heißt also die Natur und die Nachhaltigkeit und was nach uns kommt, liegt mir am Herzen. Und aktuell ist es ja so, dass wir nicht mal alle reden vom Klimawandel. Aktuell erleben wir ihn ja schon. Ja, es ist also nichts, was der nächsten Generation blüht. Wir sind also aktuell ja davon betroffen, dass wir uns auf dem eigenen Grund und Boden nicht mehr ernähren können. Ja, und dass uns die Bienen wegsterben und dass uns die Felder vertrocknen.
Ja.
Und die
Stehe.
Wälder, und die Wälder, und die Wälder abbrennen. Ich musste letzte Woche großräumig den Raum Berlin umfahren mit dem Auto, weil da die zwei Autobahnen wegen Waldbrand gesperrt waren. Aber mit dem Tesla ist halt kein Problem. Ja. Also habe ich halt eine Ladestation gesprungen und ein paar Minuten länger geladen an der vorhergehenden Ladestation. Also die Ladestation war genau im Brennpunkt sozusagen, die ich noch hätte
Oje.
ansteuern wollen, habe ich sie umfahren. Ja.
Okay, und jetzt haben wir schon ein, zwei Mal den Namen Next Move erwähnt. Ja, die Nelly, die Geschäftsführerin, korrigiere mich, wenn ich falsch bin, ist ja gerade im Urlaub. Vielleicht kannst du aber trotzdem irgendwie so zwei, drei Sätze noch zu der Company Next Move sagen. Und da arbeitest du aktuell auch.
Genau,
Oder habe ich da eine falsche Information?
sozusagen Co-Founder. Also die Next Move ist eine Fusion aus zwei Firmen. Die eine hat die Nelly mitgegründet in Arnstadt. Das war die Sykes. Die sind im Dezember 2015 mit 10 Teslas gestartet. Ich bin hier in Leipzig mit einem Freund zusammen gestartet. Im April 2016, an dem Tag, als die Kanzlerin die Prämie verkündet hat, die Elektroautoprämie, habe ich mit einem Freund zusammen, also haben wir jeder ein E-Auto noch gekauft zu dem, was wir schon hatten, oder wir sind beide elektrisch schon gefahren und noch nicht wissend, was wir damit mal machen wollten, einfach mal eins kaufen. Wir wollten, hatten halt die Erfahrung ausprobieren können, dass die Meinung sich ändert über das E-Auto. Also von kommt vielleicht irgendwann und ist ganz nett und vielleicht als Zweitwagen zu, hat sich als praxistauglich erwiesen und je früher, umso besser ist dann sozusagen das Meinungsbild. Und damals hatten die beiden Autos gekauft und habe das nebenberuflich noch gemacht und sind dann im Laufe des Jahres 2016 hier in Leipzig auch auf 10 Fahrzeuge angewachsen, haben dann die Nelly und den Hartmut aus Arnstadt.
So, keine Ahnung warum, hat's gerade
Da haben wir
die
getrennt. Gut.
App zu hageln, aber den Nelly und den Hartmut, da warst du stehen geblieben.
Als wir sie kennengelernt haben, ja.
Ja.
Ich steige nochmal ein. Und
Ja, ist gut.
dann. Dann haben wir die Nelly und den Hartmut kennengelernt und haben dann unsere beiden Firmen im Frühling 2017 fusioniert. Und der Fuhrpark ist natürlich immer weiter gewachsen und im Frühling 2018 dann Next Move auf die Beine gestellt als gemeinsame Marke und stehen aktuell bei einem Fuhrpark von ungefähr 200 Fahrzeugen, also voll elektrisch, was, also
Wow.
Hybridfahrzeuge oder bieten wir nicht an. Für uns steht halt Antrieb mit erneuerbaren Energien zu 100% im Fokus.
Wow, und das heißt also, alle Autos sind voll elektronisch, keine Hybride, Teilverbrenner
Genau.
und so weiter und so fort, sind nur
Genau.
elektronisch. Und da sind ja auch einige Teslas dabei, ne?
Genau, sind auch Teslas dabei. Ungefähr 40 Fahrzeuge, ist halt Oberklasse vom Preis her, ja, und natürlich auch in der Miete der hohe Fahrzeugpreis schlägt dann auch entsprechend zu Buche. Auch die sind halt in der Versicherung teurer, brauchen ein
Klar.
bisschen mehr Reifen und so weiter. So ein Satz Reifen kostet auch ein bisschen Geld, deswegen sind die halt ein bisschen teurer, aber dort haben wir auch viel Kurzzeitmieter, die das einfach mal erleben wollen. So mal sorgenfrei mit einem Elektroauto einfach mal quer durch Deutschland oder quer durch Mitteleuropa zu fahren. Man kann halt
Definitiv.
Strecken, ich weiß nicht, wie weit du schon gefahren bist, von 1000 Kilometern oder auch bis nach Spanien aus Deutschland, einfach sagen, fahr mich nach Madrid und das Auto rechnet die komplette Strecke und man muss keine Angst haben, unterwegs liegen zu bleiben, weil das Auto die kompletten Ladestops und die Ladezeiten kalkuliert und einem entsprechend vorgibt, wann man wo lange laden soll. Und wenn man dann im Restaurant sitzt, kriegt man eine Meldung, hier Weiterfahrt in 5 Minuten. Und dann muss
Ja.
man sehen, dass man den Teller leer kriegt, weil das Auto schon fertig ist.
Ja. Die längste Strecke, die ich mit eurem Tesla gefahren bin, ist von Hamburg nach Memmingen, also einmal von ganz oben nach unten. Und es war über Nacht. Und das war einfach war eine mega spannende Erfahrung einfach, ja, weil klar, ich gebe irgendwie in meinem Navigationssystem ein, so fahr mich bitte da runter. Und dann sagt er, du musst irgendwie drei oder viermal irgendwie laden. Und wir haben halt dann die Ladestops genutzt, um halt irgendwie so ein Powernap zu machen. Und ich bin echt total begeistert, wie das Model S, wie weit ich einen Stuhl nach hinten machen kann und vor allem, wie weit ich die Lehne auch nach hinten legen kann, wo ich als 1,90 Meter Mann da doch irgendwie mit einem kleinen Kissen im Nacken doch schon ganz bequem drin mal nappen kann für ein, zwei Stunden. Und das ist immer ganz lustig. Wie gesagt, ich versuche ja Next Move auch gerade so ein bisschen in meinem Social Media Umfeld so ein bisschen zu promoten und bekomme dann extrem viele Fragen. Und die meiste Objection ist so: Lars, stört dich eigentlich nicht, dass du ständig laden musst? Ja. Und ich sage dann immer, wenn ich jetzt mit einem Verbrenner-Mindset daran gehe, ja, wenn ich jetzt irgendwie hier so im Kopf habe, so, ja, ich tanke halt schnell rein und fahre irgendwie weiter, dann stört mich das, ja. Wenn ich aber mit einem Elektromobilität-Mindset daran gehe, finde ich das mega cool, weil nach 2, 3 Stunden Autofahren mal schnell 20 Minuten mal eine Pause machen, ja, mal einmal ums Auto laufen, mal Kaffee holen, kurz auf die Toilette gehen und zack, ist der Tesla schon wieder voll, ja. Und wenn ich das von vornherein mit einem anderen Mindset betrachte, ist es unschlagbar gut, ja.
Genau.
Und
Das
macht extrem viel Spaß.
Das sagen wir auch. Es sind so verschiedene Faktoren. Erstens, es gibt in Deutschland noch, also als einziges Land auf der Welt, in bestimmten Personenkreisen den Anspruch, 180 oder 200 auf der Autobahn fahren zu müssen. Da hat das Elektroauto natürlich schlechte Karten. Was diese Leute aber nicht wissen, ist, dass sie, wenn sie halt dann doch mal was Unvorhergesehenes passiert, und das Auto irgendwo gegen einen Brückenpfeiler kracht, dass sie halt, nicht nur ein gutes Auto brauchen, um das zu überleben, sondern auch einen Schutzengel. Ja, also das, also man mit dem E-Auto schon auch versucht, sich an die geltende Richtgeschwindigkeit in Deutschland zu halten. Um halt, oder schneller fahren heißt halt nicht, dass man bei, wenn man jetzt einmal quer durch Deutschland ist, fährt, schneller am Ziel ist. Ja, so die optimale Geschwindigkeit richtet sich danach, wie schnell das Auto laden kann. Bei Tesla kann sehr schnell laden, ist man also schon im Bereich 120 bis 150 km/h optimal unterwegs. Was darüber hinausgeht, führt dazu, sofern man dann zwischenladen muss, dass man langsamer am Ziel ist oder später am Ziel ist. Das ist das eine. Das zweite ist, dass die Leute das Elektroauto messen, nicht an ihrem tatsächlichen Bedarf, den sie haben für ein Auto, sondern an dem, was sie bisher gewohnt sind und was sie kennen. Ja, und du musst ja, du hörst, kriegst zu hören, du musst ja ständig laden. Die anderen Leuten könnte man sagen, ja, dein Auto steht doch 23 Stunden am Tag dumm rum. Ja, steck's doch an die Dose. Dann musst du nicht unterwegs laden. Und die Leute kann man auch mal fragen, wann bist du das letzte Mal mehr als 400 oder 500 Kilometer gefahren? Ja, manche Leute tun das das ganze Jahr nicht und sagen halt, man fährt 1000 Kilometer, dann muss das E-Auto das auch können. Ja. Wenn wir eine gute Infrastruktur hätten, die haben wir leider noch nicht, also Tesla hat sie, bei den anderen hat sich da in den letzten 1,5 Jahren extrem viel getan, aber es ist noch lange nicht gut. Wir sagen aktuell klar, also auch die Autos in der Preislage 30.000 Euro sind bedingt langstreckentauglich, wenn es mal Richtung 400, 500, 600 Kilometer geht. Das schafft man mit aktuellen Ladestops, aber man hat halt nicht dieses Selbstverständlich und diese Sorglosigkeit, die Tesla an den Tag legt. Und da gibt es jetzt ein paar Anbieter, die da Infrastruktur bauen und auch, dass dann mehr als eine Ladesäule nur an einem Standort steht und dass die auch funktionieren und dass auch die Informationen besser zugänglich werden und das Freischalten auch ein bisschen einfacher ist. Da gibt es viele positive Entwicklungen, aber es ist noch ein langer Weg, wo Holland und Norwegen und Österreich schon besser aufgestellt sind als wir in Deutschland.
Eine Frage, die da oft kommt, die ich selber noch gar nicht so genau beantworten konnte, ist auch der Strom, der jetzt von den Tesla-Zapfsäulen kommt, ja. Ist der 100% aus erneuerbaren Energien? Ich habe irgendwo was gelesen, dass der so aus Bio-Ökostrom aus Österreich kommt, wenn du in Deutschland tankst. Aber ist der 100% erneuerbar oder aus erneuerbaren
Also,
Energien?
wer was auf sich hält, oder wir sagen immer, dass die Autos nicht ordentlich fahren, wenn sie Graustrom kriegen, wer was auf sich hält, der lädt sein Auto natürlich mit Ökostrom. Das tun wir an unseren Standorten. Das tun, soweit mir bekannt, eigentlich, also sowieso alle Schnellladestationen. Es gibt ja in Deutschland auch Förderprogramme für Ladestationen. Auch dort ist es festgeschrieben, wer eine staatliche Förderung haben will, für seine Ladestation, der muss sie mit Ökostrom betreiben. Und natürlich ist Tesla ja Vorreiter auf diesem Gebiet. Sie wollen ja nachhaltige Mobilität vorantreiben und betreiben ihre Ladestationen natürlich mit Ökostrom. Der nächste Schritt bei Tesla ist, sie auch zunehmend vom Netz abzukoppeln. Nicht, dass sie völlig alleine stehen, sondern dass sie keine Spitzenlasten verursachen, dahingehend, dass sie vielleicht mit einer Wind- oder Solaranlage entweder direkt auf dem Dach über den Ladestationen oder auch aus dem Umland gekoppelt werden. Und dort ist ja nicht so, dass die Ladestationen rund um die Uhr volle Last fahren, sondern da kommen halt mal 3, 4, 5, 6, 7 Autos und dann ist mal wieder eine halbe Stunde keiner da. Und um diese Lasten auszugleichen, will Tesla auch ihre eigenen Ladestationen mit einem Batteriespeicher ausstatten, dass wenn halt viele Autos auf einmal da sind für diese halbe Stunde, Freitagnachmittag oder jeden Nachmittag und früh meinetwegen, wenn halt sich das abzeichnet, dass es diese Stoßzeiten gibt, aus dem Akku zuschießen zu können und nicht das Netz entsprechend stärker belasten zu müssen, um die Kosten für den Netzausbau sozusagen gar nicht erst anfallen zu lassen.
Und also aktuell ist es ja so, dass für den Tesla, den ich fahre, ist der Strom kostenlos bei den Superchargern. Ja. Wird er weiterhin für alle, also A, ist er für alle? Also ich habe mal gehört, dass wenn du einen neuen Tesla kaufst, dass du dann bezahlen musst. Das konnte ich noch nicht evaluieren. Ist es so, dass manche Leute zahlen müssen und manche Leute nicht?
Ja, so ist es. Also erstens, wenn du dein Powernapping machst am Supercharger und es nicht schaffst, den Stecker rechtzeitig rauszuziehen, also die letzten 10%, die laufen ja so langsam ins Auto. Also ich
Genau,
sage mal 0
genau.
auf 90, dauert vielleicht, sage ich mal, 40, 50 Minuten und die letzten 10% dauern dann auch nochmal 40 Minuten. Und wenn du dann vollgeladen am Supercharger rumstehst, zahlst du eine Strafe, eine sogenannte Supercharger-Blockiergebühr. Die soll dazu führen, dass du nicht dich ins Hotel legst, 500 Meter hin und dann mit deinem Auto die ganze Nacht so eine teure Schnellladestation blockierst. Zahlst du also dann ungefähr 20 € pro Stunde Strafgebühr, wenn du vollgeladen angesteckt am Supercharger rumstehst. Das heißt also auch die aktuellen, die es kostenlos haben, laufen Gefahr bei, sage ich mal, wenn sie gegen die Fair Use verstoßen, und sich parasitär verhalten sozusagen, dass sie dann Strafe zahlen müssen. Ansonsten ist das Auto, was du aktuell hast, auch für die Folgebesitzer auf Lebenszeit, hat das eine kostenlose Supercharger-Nutzung. Aktuell die Neuwagen, die Tesla verkauft, ist es so, dass wenn sie mit einem Referral-Link, den kann ich dir gerne noch senden, kannst du unten in die Notizen posten,
Gerne.
von uns zum Beispiel einen Tesla bestellen, also mit einer Empfehlung von einem Bestandskunden, dann kriegt auch ein Neuwagenkäufer, der ein Model S oder Model X in Deutschland kauft, für seine Zeit des Besitzes diese Flatrate zum Auto dazu. Das Auto verliert sie aber, wenn der Erstbesitzer das Auto verkauft. Und bei dem Model 3, was kommt, und bei den zukünftigen, vielleicht auch Tesla Model S, Model X, wird es so sein, dass man am Supercharger für das Aufladen bezahlen muss. Also Model 3 in den USA zahlen aktuell schon, zumindest die normalen. Es kam heute gerade eine Schlagzeile, dass die sogenannten Performance-Modelle, das ist dann also das Model 3, man liest ja immer so diesen Einstiegspreis von $35.000. Aktuell kann das Tesla noch nicht liefern, ist auch ein Preis ohne Mehrwertsteuer. In den USA wird ohne Mehrwertsteuer ausgepreist. Wenn man das Top-Modell kauft, also die schnell gemachte Variante, die dann irgendwo 70, 80.000 Dollar vielleicht kostet, kam heute die Schlagzeile, dass Tesla auch für dieses Premium-Produkt dann wieder die Supercharger-Flatrate dazu gibt.
Und wo liegt denn da der Kilowattpreis dann, wenn man bezahlen muss?
Das
Was
ist auf den
weiß man
Märkten
das?
unterschiedlich geregelt, hängt auch von gesetzlichen Rahmenbedingungen ab. In Deutschland wird es keinen Kilowattstundenpreis geben, möglicherweise wegen der EEG-Umlage, um die zu umgehen, sondern einen Minutenpreis, der aber gestaffelt ist, weil du ja sozusagen am Anfang des Ladevorgangs sehr, sehr viele Kilowattstunden in einer bestimmten Zeit aufladen kannst und im späteren Verlauf des Ladevorgangs entsprechend weniger. Hat Tesla da einen Staffelpreis gemacht und du liegst ungefähr im Bereich des Hausstromtarifs. Also das ist also nicht viel teurer, als zu Hause aufzuladen. Dafür, dass man eine Gegenleistung da bekommt, so eine Ladestation kostet einen mittleren sechsstelligen Betrag, ist es also schon ein fairer Deal. Also es gibt andere Geschäftsmodelle, die das Schnellladen für andere Modelle an öffentlichen Schnellladern, Preismodelle, die das sehr teuer machen. Aber auch da ist Bewegung in den Markt gekommen. Es gab da mal eine Zeit lang Preismodelle, die man durchaus als Abzocke bezeichnen kann, dass es dann also Richtung 1 Euro pro Kilowattstunde geht. Da wäre jeder Diesel, der 20 Liter braucht, billiger. Aber der Markt hat sich gewandelt und aktuell gibt es also auch für die anderen Autos Preismodelle und Anbieter, die sozusagen das Aufladen unterhalb des Hausstromtarifes anbieten. Wenn ich mit dem E-Auto quer durch Deutschland fahre, und da rede ich nicht von Tesla, schaffe ich es in der Regel, dass ich weitgehend kostenfrei das erledigen kann. Es gibt also auch aktuell noch viele kostenfreie Schnelllader an Deutschlands Ladestationen, oder dass es Anbieter gibt, die Stundenpreise anbieten und wo man das Schnellladen entsprechend dann natürlich sehr günstig bekommt, wenn man für eine Stunde 3 € bezahlt und braucht so 30 Minuten, um 150 Kilometer reinzuladen. Dann fährt man also auch für 1 € auf 100 Kilometer, obwohl man öffentliche Schnelllader benutzt, und das geht auch mit einem Hyundai oder mit einem E-Golf. Ja.
Spannend, weil es ist so, ich habe jetzt hier, wenn ich jetzt hier gerade in Deutschland bin, wohne ich hier bei meinen Eltern, ja, und zufällig ist draußen neben der Garage eine Steckdose, ja, eine Schuko-Steckdose, eine ganz normale. Und wenn ich da mein Tesla anstecke, ich habe das mal ausgerechnet, wir sind hier, glaube ich, mal so bei 27 Cent der Kilowatt, ja, oder circa 30. Wenn ich da irgendwie ich glaube, das Model S 75D habe ich ja, das heißt, wir haben 75 kW, oder? Was da sozusagen rein.
Kilowattstunden, das ist eine Bruttoangabe. Man kriegt dann meistens ein bisschen weniger rein und raus, also irgendwo um die 70, und hat aber ungefähr 10% Ladeverluste wiederum. Das heißt, wenn du mit 75 für eine Vollladung kalkulierst, liegst du ungefähr richtig.
Ja, genau. Und Ich sag mal so, und ich komme dann ungefähr so 300 Kilometer weit ungefähr mit dem Auto, bisschen mehr manchmal, wenn ich irgendwie schön langsam fahre. Dann ist es preislich ja trotzdem nicht wirklich massiv günstiger, wie wenn ich irgendwie einen günstigen Diesel fahren würde, oder?
Ja, musst aber dann vergleichen, dass du, man darf dann nicht Äpfel mit Birnen vergleichen, da musst du schon sagen, dass du ja mit so einem Tesla Model S auch ein bisschen angenehmer und auf der Autobahn und sicherer auch unterwegs bist, als mit einem Renault Clio Diesel, der vielleicht diese vier Liter schafft. Also du musst es dann schon vielleicht vergleichen mit einer Mercedes S-Klasse oder meinetwegen einem 5er oder 7er BMW, wo denn auf einer Autobahnfahrt sicherlich keine 4 Liter Diesel nur durchlaufen, sondern bei einer entsprechenden Motorisierung in einem Benzinmotor du vielleicht eher Richtung 10 oder 12 Liter liegst. Und das war auch die Argumentationslinie. Es ist ja jetzt gerade auch um den Umweltbonus für das Tesla Model S sozusagen Streit zwischen der BAFA, also zwischen dem Bundesamt, was die Prämie vergibt, und dem Hersteller ausgebrochen, ob das Auto prämienfähig oder nicht ist oder nicht. Ist dann die Frage, wer sich so ein Auto kauft, braucht er die 2000 Euro vom Staat oder eben nicht. Das Entscheidende ist aber die Argumentationslinie von Tesla, dass Leute, die ein Tesla Model S oder sich kaufen, dass so ein Fahrzeug in der Regel einen ziemlich schmutzigen und CO2-intensiven Verbrenner ersetzt und nicht einen 4 Liter Diesel. Ja.
Ja, klar, verstehe. Ja, aus der Blickwinkel, gerade wenn es so ein Premium-Fahrzeug ersetzt oder, sag ich mal, einen teuren, harten Verbrenner, dann ergibt das natürlich Sinn, weil ich sag mal so, was ich halt super, super spannend finde, ist, und darum ist es natürlich, muss man schauen, wie sich der Ladepreis entwickelt, ne, dass ich zu Hause halt maximal so viel lade, dass ich halt irgendwie zum nächsten Supercharger komme. Ja, wenn ich so fahren musste, dass ich halb leer ankomme oder fast leer ankomme, dann macht das natürlich alles für mich extrem viel Sinn. Ja, wenn du irgendwie kostenlos mit deinem Tesla in den Supercharger und so weiter laden kannst. Und in dem Moment, in dem es natürlich dann irgendwie ein bisschen teure Preise hat, dann ist man, denke ich mal, so wie deine Argumentation auch ist, immer noch günstiger unterwegs, ja, auch wenn man ab und zu mal ein bisschen Geld bezahlen muss, ja.
Wenn du jetzt einen Mittelklassewagen hättest, zum Beispiel einen Hyundai Kona oder einen Opel Ampera e, die fahren auf der Autobahn auch im Sommer 400 Kilometer weit, also so weit wie dein Tesla, dann hast du also ein Auto erstens aus einer anderen Preislage, die dann auch ein kleines bisschen weniger verbrauchen. Und wenn jetzt deine Eltern eine Photovoltaikanlage hätten, die sie vielleicht vor 3 oder 5 Jahren gebaut haben, dann würden sie den Strom, wenn sie ihn tagsüber nicht selber verwenden, ins Netz einspeisen und würden dann nur 12 Cent rauskriegen. Ja. Wenn du dich dann also mit dem Auto dann dort an die Steckdose steckst, dann tankst du für 12 Cent pro Kilowattstunde sozusagen, also dafür, dass es nicht ins Netz rutscht, sondern im eigenen Akku landet. Und bei den Verbräuchen der Autos liegst du dann eben bei 1,50 € bis 2 € auf 100 Kilometer. Ja, es gibt auch viele Arbeitgeber, die kostenfrei das Laden am Arbeitsplatz für Mitarbeiter ermöglichen. Das ist aktuell freigestellt vom Geldwertenvorteil. Die Arbeitgeber dürfen es also Arbeitnehmern ermöglichen, Elektrofahrzeuge kostenfrei am Betriebs- oder am Arbeitsort aufzuladen. Dann fährst du natürlich auch umsonst. Ja, also das ist. Man muss dann schon gucken, dass der Use Case passt. Wer am Tag nur 5 Kilometer fährt, der sollte besser mit dem Fahrrad fahren als mit dem Auto. Leute, die Auto aktuell berechnet, sind schon Leute, die am Tag mehr als 50 Kilometer fahren. Also zwischen 50 und 200 Kilometer liegt das Optimum. Wer mehr will oder auch 300 Kilometer meinetwegen, wer mehr will, muss halt aktuell, hat es halt schwer mit der Mittelklasse, der braucht dann schon ein kostenintensiveres oder ein Fahrzeug, was in den Anschaffungskosten sehr hoch ist. Also aktuell ein Tesla. Demnächst oder aktuell gibt es auch schon andere Produkte. Jaguar I-Pace steht jetzt zu Probefahrten seit 3 Wochen bei den Händlern. Der hat ungefähr die gleichen Leistungsdaten oder fast noch ein bisschen mehr Reichweite als der Tesla, den du aktuell hältst. Und Audi will nächstes Jahr auch ein vergleichbares Fahrzeug auf die Straße bringen.
Wahnsinn, da passiert ja richtig, richtig viel. Sehr, sehr cool.
Deutschen Hersteller oder die anderen Hersteller kommen jetzt auch viele sozusagen oder manche gehen sozusagen von oben das Segment an, so ähnlich wie Tesla, also Jaguar zum Beispiel oder auch Audi werden also mit Fahrzeugen, die sich im Bereich auch 70 bis 120.000 Euro je nach Ausstattung bewegen. Aber es gibt auch viele andere spannende Anbieter. Also zum Beispiel Hyundai und Nissan, die halt Autos, Mittelklasse-Autos für die breite Masse anbieten, wo man bei einem entsprechenden Fahrprofil und wenn man seine Gesamtkosten auf 5 oder 7 Jahre mal addiert, schon jetzt billiger ist als mit einem auch mit einem günstigen Diesel. Ja, man darf halt nicht nur das Preisschild sehen, was an dem Auto dranhängt. Man muss gucken, was kostet mich das Auto die nächsten 5 oder 7 Jahre. Und da sind
Ja.
heute schon Elektroautos billiger als Verbrennungsfahrzeuge, sofern sie es denn in den 5 Jahren so auf wenigstens 100.000 Kilometer vielleicht schaffen. Ja.
Ja, spannend. Ich habe noch zwei Sachen, die ich auf jeden Fall noch kurz mit dir besprechen will, bevor sie mir aus meinem Hirn fallen. Ist das eine Thema Bezahlung? Ja, also aktuell, wenn ich so die Tesla-Station sehe, sind es ja so weiße Geräte, ja, für die noch nie so einen Supercharger gesehen haben, wo wie so ein Tankschlauch dran ist, ja. Aber ich habe da jetzt noch keine Möglichkeit gesehen, theoretisch da meine Kreditkarte durchzuschieben. Ja. Würde das dann, also ich weiß nicht, wie das läuft, dass ich mit dem Tesla, den ich aktuell habe, kostenfrei fahren darf. Läuft das irgendwie über digitale Zahlungsmittel, irgendwie mit meinem Tesla-Konto dann? Oder
Also,
wie sieht das Modell da aus?
erstens, ich habe schon mal vor Ladestationen gestanden, also keine Tesla-Ladestation, wo ich ungefähr eine Viertelstunde gebraucht habe, um das Ding freizuschalten. Da war halt schlechtes
Same
Internet, man
here.
braucht
Ja, ja,
vor.
ja.
Wenn du mit einem Model S an der Ladestation stehst, in einer Viertelstunde hast du über 100 Kilometer drin. Ja,
Ja.
das ist natürlich blöd. Das heißt, bei Tesla funktioniert das über die Fahrgestellnummer. Die Ladestation und das Fahrzeug unterhalten sich also über den Ladestrom, was das Auto kann, was die Ladestation kann. Und wenn du ein Problem hättest mit deinem Tesla und dort diese Nummer anrufst, die auf den Ladestationen draufsteht, dann sehen also auch die Service-Mitarbeiter, welche Fahrgestellnummer sozusagen gerade an dem Ding lädt und können natürlich darüber auch Störfalldiagnostik und ähnliches machen. Und natürlich ist die Fahrgestellnummer fest mit dem Fahrzeug und deinem Tesla-Account verbunden. Und darüber wird das auch abgerechnet bei dem Model 3, wenn man dann zum Beispiel das sieht, dort das erste Fahrzeug, was bezahlen muss, oder die ersten Fahrzeuge, die bezahlen müssen, kriegt man als Nutzer im Display des Fahrzeuges auch angezeigt, was der aktuelle Ladevorgang oder der letzte dann gekostet hat oder wie viel man in den letzten Monaten dann Umsatz gemacht hat, in Anführungsstrichen. Es gibt Anbieter, die auch jetzt für andere Fahrzeuge diese Methode anbieten wollen, das heißt Plug and Charge, also reinstecken und los geht's, bei zugleich aber nicht, also die es verschenken, die machen es aktuell auch so, ja, reinstecken, Knopf drücken und los geht's. Und demnächst soll es aber auch für andere Fahrzeuge möglich sein, über die Fahrgestellnummer und ein Account, dass Ladesäule und Fahrzeug sich erkennen und dass man dann irgendwann mal seine Monatsrechnung kriegt und weiß, dass man nicht abgezockt wird und einen fairen Tarif hat.
Cool.
Ansonsten gibt es eine sogenannte Ladesäulenverordnung 2, die seit einigen Monaten in Kraft ist, die für neu gebaute Ladestationen vorsieht, dass nicht mehr dieses, ich habe jetzt ein Stadtwerk, ich habe 10 Ladesäulen, wer bei mir laden will, muss sich eine Woche vorher eine Karte bestellen. Das System ist nicht mehr zulässig, sondern es ist zumindest vorgesehen, im optimalen Fall einen sogenannten vertragslosen Spontanzugang zu ermöglichen. Das heißt, als Grundvoraussetzung nimmt man an, dass der Benutzer heutzutage ein Smartphone hat und eine Kreditkarte oder einen PayPal-Account. Manche Anbieter bieten auch SMS-Payment oder Freischaltung an, dass du also ohne dich vorher irgendwo zu registrieren sozusagen dir die Ladesäule freischalten kannst und dass dir die Ladesäule auch, dass das da auch dran steht, wie du Strom kriegst. Oder dass
Ja.
man einen QR-Code zum Beispiel scannt, sich eine mobile Website öffnet, man sagt, wie lange man laden will, dann entsprechend seine Kreditkartendaten eingibt oder seinen PayPal-Account verknüpft, und dann hat man auch, sage ich mal, in einer Minute ungefähr das Ding freigeschalten. Das ist akzeptabel und
Ja,
kundenfreundlich.
da hatte ich eine spannende Erfahrung. Bin ich von München runter ins Allgäu und dann gibt es hier eine Station in Eichstätten. Und ich gucke drauf auf die Tesla-Map und sehe so, okay, zwei Slots sind irgendwie gerade in Use und irgendwie sechs Stück sind noch irgendwie frei und dachte, okay, komm, das passt, fahren wir dahin. Kurz vorher noch ein bisschen Gas gegeben, ja, Akku schön leer machen, weil es ja irgendwie schnell geht, irgendwie bis 80%. Komm hin, keine Ladestation geht, alles aus, ja. Das war eine super spannende Erfahrung.
An einem Tesla Supercharger?
Ja, genau, alle Tesla Supercharger waren aus. Keine Ahnung
War
warum.
kaputt? Habe ich noch nie
Genau.
erlebt. Und das, also habe ich auf 4 Jahre und 100.000 Kilometer noch nie erlebt und noch nie gehört. Und normalerweise, also Tesla hat im Display auch, vielleicht hast du es übersehen, die Symbole für die Supercharger und dann gibt es noch zwei andere Symbole, die ich aber erst zweimal in meinem Leben überhaupt auch im Tesla Navi entdeckt habe, nämlich einmal für eingeschränkten Betrieb, dann kriegst du ein bisschen weniger Strom und für Außerbetrieb. Und in dem Moment, wo du die Navigation anhast, dann würde auch Tesla anders navigieren und dich nicht über eine außer Betrieb befindliche Ladestation navigieren. Also ist ein Fall, der mir noch nicht untergekommen ist, wo ich das auch noch nicht gehört habe.
Ja, nee, also es waren, also wie gesagt, es war eigentlich alles soweit fein, ist auch vollkommen okay. Ich bin da jetzt niemand, der dann sagt, so, oh mein Gott, deshalb ist Tesla blöd, ja, sondern ich habe es dann tatsächlich noch nach Hause geschafft. Aber das war dadurch, dass halt zwei Stationen belegt waren, ja, was aber auch dann nicht der Fall war, als ich angekommen bin, war da irgendein technischer Fehler. Aber ich hätte auch einfach bei Tesla schon nicht anrufen können. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, ich bin dann, da gab es dann auch ein paar andere Zapfsäulen auf der gegenüberliegenden Seite, wo ich auch irgendwie cool mit App und QR-Code und so weiter. Aber da war dann genau mein, der Tesla-Stecker, der Name fällt mir gerade nicht ein, Type 2, ja, der war natürlich nicht verfügbar. Ja. Und
Ist auch ungewöhnlich, ist der immer dran, es dauert dann halt nur deutlich länger.
ja, das war nur bei diesen anderen war dann, es gab einen Schuko, der war auch irgendwie nicht verfügbar, also nicht verfügbar im Sinne von technologisch, da gab es dann halt irgendwie gerade ein Problem.
Das
Wahrscheinlich
Ding war
gab es
gerade
ein,
auch, ne? Genau.
genau,
Das war
und das
das,
ist
was ich
halt.
vorhin sagte, dass andere Ladestationen zurzeit nicht auf dem Niveau agieren wie Tesla. Also, dass man
Richtig, genau.
diese 100% Betriebsbereitschaft, die also bei Tesla zu 99,99%, kann man glaube ich sagen, weltweit Betriebsstabilität des Supercharger-Netzwerkes erreicht ist, dass die anderen meilenweit davon entfernt sind,
Definitiv, ja.
diese Sicherheit und Störungsfreiheit anzubieten.
Definitiv, ja. Aber ich persönlich bin ja jemand, der sich viel mit neuen Technologien beschäftigt. Ich habe da ein Herz dafür, ja. Aber natürlich jetzt irgendwie andere Leute, die da noch ganz frisch sind mit dem Verbrenner-Mindset. Ja, eine Tankstelle funktioniert auch fast immer, ja. Würden sich da vielleicht schon. Aber bis jetzt habe ich auch nie Probleme gehabt und fand das auch wirklich sehr, 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 sehr spannend und gibt einem einfach ein unglaubliches Gefühl von Freiheit auch, ja. Also wenn ich jetzt hier einfach mit meinem Tesla überall hinfahren kann und ich halt einfach schaue, okay, dass ich immer überall aufladen kann. Selbst mal über Nacht an einer normalen Hotelsteckdose draußen oder in der Garage, ist alles irgendwie easy, easy machbar. Ja. Eine ganz, ganz große Frage, die da ganz häufig kommt, ist das Thema Akkuleistung slash wie lange hält mir so mein Akku? Ja, ich denke, das ist so eins der teuersten Dinge in so einem wunderschönen Tesla. Was ist denn da deine persönliche Meinung dazu? Es gibt ja auch Versicherungen für so eine, für die Akkus, ja, und wie sieht die Akkuleistung denn so aus von der Langlebigkeit her? Was ist da dann deine Erfahrung als Langzeit-Tesla-User?
Ja, also diese Frage kriegt man regelmäßig natürlich gestellt oder gleich noch vielleicht noch eine Anekdote. Du bist ja mit dem Tesla am Supercharger auch gewesen und hast vielleicht erlebt, dass Leute gucken, vielleicht auch mal trauen, dich anzusprechen, fragen, wie
Ja.
das so ist. Das erlebt man halt, seit es Tesla und seit es Supercharger gibt. Und in den letzten ein, zwei Jahren erlebt man das auch mit den anderen Autos an den normalen Ladestationen. Und dass die Leute nicht, ich sage jetzt mal böse, dumm und unwissend fragen oder ablehnen, sondern dass die schon ein bisschen was wissen, dass die ein gewisses, schon ein paar Informationsbruchstücke haben und neugierig sind, wie das so ist und ob das was
Ja.
kostet und eben auch die Frage, wie lange hält denn der Akku? Ja, so eine Versicherung würde ich auch gerne anbieten, weil der Akku ist nicht das Problem des Elektroautos. Also die ersten
Okay.
Teslas, du hast ja, oder mit meinem Tesla habe ich 8 Jahre Garantie auf den Akku, unabhängig davon, wie viel ich fahre. Ja, das heißt, auch wenn die Leute mich nach dem Preis fragen, sage ich, geh doch mal zu Audi oder BMW und lass dir mal ein Audi A6 oder ein 5er BMW kalkulieren und sag dem Verkäufer, er soll dir noch für 500.000 Kilometer den Sprit dazu kalkulieren und 500.000 Kilometer Garantie auf Getriebe und Motor geben. Ja, und dann spätestens dann wird das Verkaufsgespräch beendet sein. Und weil es diesen Preis nicht gibt, weil man dann 2 oder 3 Audis kaufen muss, ja, für die 500.000 Kilometer. Es gibt auch welche, die es durchhalten, aber es gibt eben auch die, die es nicht schaffen. Und bei Tesla ist halt, was Akku und Motor und Getriebe angeht, 8 Jahre lang ist es nicht mein Problem. Ja, es ist egal, wie viele Kilometer ich fahre. Und es gibt Leute, die
Wow.
sind halt schon 1000 Kilometern mit einem Tesla, da muss man sich Gedanken machen über ein neues Auto, aber nicht über einen neuen Akku. Natürlich sind das Autos aus der ersten Generation, Da gab es auch mal noch, gibt es schon, dass da auch mal Probleme auftreten mit dem Akku, dass die also dann in die Werkstatt kommen. In der Regel kriegen die Kunden dann einen Wechselakku, einen Mietakku übergangsweise. Und in dem defekten Akku oder wenn es da Probleme gibt, werden dann einzelne Zellen ausgetauscht. Aber das sind Extremfälle, ja. Also wer fährt schon 700.000 Kilometer in 4 Jahren mit seinem Auto? Ja, der
Wow.
normale Nutzer ist davon nicht betroffen. Man verliert ein bisschen an Kapazität, aber auch du, ich weiß nicht, ob du noch schaust, wie viele Kilometer da unten stehen und ob da nun 300,
Nee.
350 oder 370 Kilometer draufstehen, ist nach 2 Wochen völlig egal. Ja, du
Ja.
fährst von Supercharger zu Supercharger und die Reichweite ist denn gar nicht mehr so wichtig. Und dieses Erlebnis stellt sich eben nicht ein, wenn man mal ein Wochenende das Auto fährt, da guckt man sehr genau da unten hin. Aber wenn man das Auto dann mehrere Tage, Wochen oder Monate fährt, das ist ja auch der Ansatz bei Next Move, dass wir eben Alltagserlebnis mit dem Auto ermöglichen wollen, über die schlichte Probefahrt hinaus und darüber festzustellen, hey, das ist doch alles viel entspannter, als ich vorher dachte. Und dass also sozusagen die Anzeige da unten mit den Kilometern dann an Wichtigkeit verliert. Natürlich verliert so ein Akku auch an Kapazität. Bei mir sind es jetzt ungefähr 7% auf die 4 Jahre. Die Kurve ist am Anfang relativ, das hat also technisch bedingt relativ steil. Also dann verliert man im ersten Jahr vielleicht 5 und dann jedes Folgejahr noch 1, 2%. Aber das sind halt Sachen, die merkt man nicht im Alltag. Die merkt man nur, dass die Zahl sich ändert, aber man merkt es nicht, dass sich am Nutzungsverhalten was ändert. Auch bei den anderen Herstellern ist es so, dass man in der Regel Garantien hat, die sich im Bereich 5 bis 8 Jahre und 150 bis 200.000 Kilometer bewegen. Das sind also normale Laufleistungen, Lebensdauern von Mittelklasse-Akkus. Und dann wird der Akku aber nicht weggeworfen. Ja, erstens stecken da viele wertvolle Rohstoffe drin und zweitens hat er dann, ich sage jetzt mal, bei so einem Nissan Leaf oder bei so einem Hyundai nach 200.000 Kilometer hat er bestimmt immer noch 80% Kapazität.
Wow.
Und wenn er nicht kaputt ist, findet man entweder einen Nutzer, der halt entsprechend weniger Reichweite braucht, dass man sozusagen im Gebrauchtwagenbereich sagt, ich will mehr Reichweite, ich habe mich jetzt durchgehangelt mit der Mittelklasse, ich will aber eigentlich regelmäßig 300 Kilometer am Stück fahren, dann kauft man sich die nächste Generation. Aber genauso wird es Leute geben, die sagen, ja, ich fahre nur 50 oder 70 Kilometer am Tag, mir reicht sozusagen auch ein 5 Jahre alter Gebrauchtakku, dafür, dass das Auto entsprechend günstiger ist. Das ist das eine. Und wenn das Ding dann noch mal ein paar Jahre auf dem Buckel hat, gibt es dann sogenannte Second Life-Strategien, dass man also diesen, selbst wenn er dann nur 60 oder 70% hätte, dass man ihn entweder recycelt. Dann gibt es in Japan ein Projekt, die also aufgearbeitete Akkus, sprich aus 3 Macht 2 so ungefähr, dann wieder auf 100% bringen und dann für 3.000 Euro ungefähr gebrauchte Akkus für einen Nissan Leaf mit Neukapazität verkaufen. In Japan gibt es das schon. Und ein weiteres Modell sind sogenannte Batteriefarmen oder dass man sie einfach als Energiespeicher benutzt. Das hatte ich vorhin gesagt, dass Tesla sowas für die Supercharger machen möchte, um sie da
Smart.
diese Spitzen vom Netz zu nehmen. Und Tesla ist immer das Beispiel. Ja, Tesla sagen dann immer alle, auch BMW tut es im Werk in Leipzig. Erstens wird dort mit Ökostrom produziert. Das heißt, da stehen 4 große Windräder auf dem Betriebsgelände und es gibt eine Batteriefarm, wo von Unfallakkus oder beschädigte Akkus dann sozusagen in eine große Halle gepackt wurden und die, glaube ich, eine Kapazität für 700 Akkus hat und entsprechend, wenn halt Windflaute ist, dem Werk Ökostrom dann auch bereitstellen kann. Und im Elektroauto ist es so, wenn du einmal Vollstrom gibst mit dem Tesla, dann gehen da 200, 250 kW, werden da entnommen aus dem Akku. Und das muss ja bei plus 50 und bei minus 10 Grad, muss ja das können. Das ist richtig Stress für so einen Akku. Wenn er aber noch im Seniorenheim dann ist, in so einer Batteriefarm, da sind es immer schön 20 Grad drinne und dann muss er 3 oder 5 oder 7 kW nur abgeben, weil es sind ja ganz viele nebeneinander. Da kann der Akku noch 30 Jahre lang leben, bevor er dann vielleicht irgendwann auf 50% ist und man dann sagt, oh, die Rohstoffe, die da drinne stecken, die sind so viel wert. Ich nehme den jetzt mal raus und recycle den mal.
Das ist smart. Das ist echt smart.
Auch das ist keine Zukunftsmusik, es ist Realität. Also in Japan, wie gesagt, werden schon aus alten Akkus neue gemacht. Tesla macht es auch bei diesen Extremfällen mit den hohen Laufleistungen mit den Fahrzeugen, dass die also nicht aussortiert werden, sondern aufgearbeitet werden. Und BMW aktuell tut es in der Batteriefarm im Werk für die Elektrofahrzeuge. Natürlich laufen in Leipzig auch andere Autos vom Band. Das heißt, die erneuerbaren Energien kommen auch den anderen Autos zugute in der
Das
Produktion.
ist smart. Vielen Dank für die Insights. Das wusste ich nicht. Das ist echt cool, weil das ist so von meinen Von meinen Eltern, ja. So die Objections. So, ja, aber der Akku las, ja. Ich kenne es doch auch bei normalen Akkus. Wenn man die nicht richtig entlädt, wieder auflädt, bla bla bla, ja, dann werden irgendwie
Genau,
die Speicher immer
das.
kleiner, kleiner, kleiner und dann kostet es voll viel. Aber jetzt kann ich sagen, schau mal hier, ja. Also A, hör dir erstmal den Podcast mit Stefan an. Und dann habe ich irgendwie 8 Jahre irgendwie auf den Akku, ja. Und dann werden die irgendwie ausgebaut und werden irgendwie wieder weiter verwendet und so weiter. Finde ich extrem spannend. Extrem
Es
cool.
gibt sogar noch Hersteller, die es noch weiter treiben. Und zwar Renault bietet optional, also kann man als Kunde wählen, ob man die Batterie mitkauft mit dem Auto oder ob man sie mietet. Und wenn man sie mietet, hat man lebenslange Garantie. Also selbst wenn das Auto 20 Jahre alt werden würde und der Rest des Autos 20 Jahre hält, gibt es eine Kapazitätsschwelle. Ich glaube, die liegt bei 75%. Und wenn man diesen Wert erreicht und brav immer seine Miete bezahlt, dann kann man irgendwann zum Händler gehen und sagen, hier, es sind jetzt nur noch 75% drinne. Ich hätte jetzt gern mal eine neue oder eine wieder aufgearbeitete. Oder man kriegt dann vielleicht keine 100, aber man kriegt dann eben 90% wieder geliefert und hat also lebenslang dadurch über die Batteriemiete Garantie auf den Akku.
Nice. Und wenn ich dann zu Hause noch Solarplatten auf dem Dach habe, ja, und damit irgendwie es schafft, mein Elektroauto irgendwie komplett voll zu laden oder Teil voll zu laden oder den größten Teil voll zu laden, dann macht das ganze Thema Sinn. Ja. Also wenn ich mir einen Tesla holen würde oder sag ich mein Elektroauto generell und irgendwie sesshafter werden würde jetzt in den nächsten Jahren, dann würde ich auf jeden Fall sagen, Platten aufs Dach, ja. Und aktuell verkriegt man ja eh fast nichts, wenn man das irgendwie auch als neuer Kunde irgendwie ins Stromnetz speist. Und dann ab in den Tesla, ja. Und
Genau,
dann
ab auf die
damit ab
Straße
auf die
mit der Sonne.
Autobahn. Genau, richtig. Eine Frage, die mir schon seit langer Zeit im Kopf rumschwebt, ist gerade so von. Ich bin ja so ein digitaler Nomade, ja, das heißt, ich bin viel unterwegs, weil ich meine Unternehmen irgendwie remote führen kann und bin nur immer wieder mal ein paar Monate in Deutschland, ja. Jetzt habe ich natürlich die Möglichkeit, mir bei Next Move dann auch, so wie ich es jetzt gemacht habe, für 3 Monate mal so ein Elektroauto zu mieten. Aber wenn ich jetzt plane, mir jetzt vielleicht einen eigenen Tesla zu holen, ich habe da so verrückte Ideen gehört, dass es schon in den USA erste Testprojekte gibt, dass ich in der Zeit, wo ich nicht da bin, mein Tesla in so eine Art Flotte geben kann. Ja. Hast du auch schon mal von der Idee gehört?
Ja, das sind natürlich sogenannte Sharing-Modelle. Das gibt es also meines Wissens ist, also steckt das noch in den Kinderschuhen. Es gibt so eine Projekte. Zum einen gibt es aus der Community heraus Tesla-Projekte. Das gab es mit dem Model S, gibt es jetzt mit dem Model X und auch mit einem, für das Model 3 ist es geplant mit mehreren Nutzerrunden, dass sich eine privatrechtlich eine Gemeinschaft findet von 3, 5, 7, 10 Nutzern, sagen wir kaufen gemeinsam das Auto. Da gibt es dann sozusagen einen kleinen Vertrag, und dann wird das Auto rumgereicht zwischen den Nutzern. Das heißt immer Monats-, Zweimonats-, Dreimonatsweise, dann gibt es so einen Urlaubsplan. Also man muss dann sich schon ein bisschen miteinander klarkommen. Ist halt keine Flotte, es gibt da nur ein Auto, ja, das gibt es. Das zweite ist, dass es ein Start-up gibt in München, die heißen Sono Motors, die bauen ein Elektroauto für die breite Mittelklasse mit Solarzellen, was im Stand auch am Tag 30 Kilometer aufladen kann, allein von der Sonnenkraft, ohne dass es an der Steckdose steht. Und die wollen serienmäßig zünden. Das Fahrzeug soll 20.000 Euro kosten, soll in 1 bis 2 Jahren sozusagen ausgeliefert werden an Kunden. Und die haben sozusagen serienmäßig ein Sharing-Modell mit hinterlegt, dass du jetzt nicht monatsweise schon, sondern allein auch stundenweise, du bist auf Arbeit, du stellst ein, heute Nachmittag soll das Ding mit 50 Kilometern dastehen. Wenn ich von der Arbeit komme, was zwischendurch passiert, ist mir egal. Wenn ein anderer das aufsperrt, ein paar Euro in den Topf wirft, dann kann er das Auto benutzen. Und das ist natürlich dann schon Carsharing auf Stundenbasis. Aber es gibt halt Modelle, die das vorsehen. Auch bei Smart gibt es ein Ready-to-Share-Paket, was man jetzt buchen kann, dass das Fahrzeug also sozusagen schon Hardware- und Softwaremäßig dafür vorbereitet ist, für solche Sharing-Modelle bereitzustehen. Bei Tesla selber, dass es in der Flotte möglich ist, weiß ich noch nicht. Bei uns ist natürlich das möglich, dass wenn du uns einen Monat vorher Bescheid sagst, wann und wo du ankommst und wie lange du das Auto brauchst, dann machen wir dir ein Angebot. Und wenn dir der Tesla zu teuer ist, dann probier es mit einer Nummer kleiner. Ich habe es ja vorhin gesagt, dass ein Opel Ampera e oder ein Hyundai Kona im Prinzip genau die gleiche Reichweite haben wie dein 75D. und deutlich günstiger in der Miete sind. Das Einzige, was du halt nicht hast, du hast halt nicht diese extremen Fahrleistungen, nicht ganz das Platzangebot und nicht diese Sorglosigkeit mit dem Supercharging, sondern dass du dich ein bisschen kümmern musst und zwei, drei Apps vielleicht auf dem Handy haben solltest, die ein oder andere Ladekarte, dass du halt, wenn du in Deutschland unterwegs sein willst und auf öffentliches Laden außerhalb des Tesla-Netzwerkes angewiesen bist.
Was sind denn so deine Top 3 Elektromobilität-Lade-Apps auf deinem Smartphone?
Also es gibt ein Verzeichnis, das ist das Going Electric Stromtankstellenverzeichnis. Dort, das ist von der Community gepflegt. Da werden also auch Hotels, die so eine Starkstromsteckdose haben, eingepflegt, die von selbst nicht auf die Idee kommen würden, die irgendwo zu melden, dass man also da ein Filterhotel halt hat und gucken kann. Dort hast du aber keine Live-Daten zu den Ladesäulen. Du siehst also nicht, ob sie belegt sind oder nicht belegt sind. Dann gibt es europaweit agierende Anbieter, die über Netzwerke auch andere Anbieter über ihre Karte und über ihre App buchbar anbieten. Das sind zum Beispiel Plug Surfing, New Motion und neu auch im Markt Maingau. Das ist ein Stadtwerk ein kleines Stadtwerk aus Deutschland, die eine Ladekarte sozusagen auf den Markt gebracht haben, verschiedene Verträge mit den Großen sozusagen abgeschlossen haben, um da fast deutschlandweit, sage ich mal, zwei Drittel oder drei Viertel vielleicht Marktabdeckung liefern zu können zu einem Festpreis von 3 € pro Stunde. Das heißt, wenn du halt dein Auto über Nacht 10 Stunden irgendwo anschließt, dann ist es halt vergleichsweise teuer, weil du 30 € dann bezahlst, aber wenn du damit die Schnelllader unterwegs benutzt, dann bist du halt fein raus, weil du halt eben dann oft nur für 50 Cent eine Tankfüllung kriegst, wenn du eine halbe Stunde nur am Schnelllader brauchst, mit einem Hyundai Ioniq zum Beispiel, der nur eine halbe Stunde braucht, um seine 170 Kilometer vielleicht reinzuladen, ja.
Wahnsinn. Ich hab noch eine Frage, bevor ich noch auf das letzte Thema mit dir, Model 3 und auch das Thema Weltrekord, was ihr letztens aufgestellt habt, gehen will, ist, ich habe ja gerade auf eurer Seite noch ein bisschen mich vorbereitet und habe ja gesehen, ihr irgendwie habt mit einem Model 3 mit Autopilot sozusagen hier einen Weltrekord aufgestellt. Wenn ich aktuell, bevor wir auf das Thema gehen, wenn ich bin ja ein totaler Fan von dem Autopilot, ja, der aktuell drin ist, also sprich, ich habe irgendwie die Abstandserkennung zum Vordermann, ich habe irgendwie Tempomat und halt irgendwie die Linienerkennung, ja. Da sagt er mir ja schon die ganze Zeit, vor allem wenn ich so 120 auf der Autobahn fahre, so Lars, Hände ans Lenkrad, ja, die ganze Zeit, ja. Und wenn ich es nicht mache, dann ermahnt er mich noch einmal und dann sperrt er mir die Funktion. Jetzt habe ich alles schon mal ausprobiert, ja, bis zur nächsten Fahrt. Ist es was, was standardmäßig in den Teslas drin ist, oder ist es was, was ihr ein oder integriert habt? Und wie ist es möglich, dass ihr den irgendwie so Ewigkeiten auf Autopilot fahren konnten?
Also man muss klar sagen, der Autopilot ist ein Assistenzsystem. Der Name spiegelt vielleicht was anderes vor. Da gab es auch ein bisschen böses Blut, auch da mit dem Kraftfahrtbundesamt und Tesla. Das führte dazu, dass das Kraftfahrtbundesamt, das ja normalerweise die Leute nur anschreibt, wenn die Gefahr besteht, dass sie von ihrem Airbag erschlagen werden oder dass ein Rad abfällt, einen Brief bekommen, alle Tesla-Besitzer einen Brief bekommen haben, du böser Tesla-Fahrer, dein Assistenzsystem heißt Autopilot, das fährt aber gar nicht alleine, lies bitte die Bedienungsanleitung und benutze dein Auto, wie es in der Bedienungsanleitung steht. Hat das Kraftfahrtbundesamt den Nutzer geschrieben, ja, muss man sich mal vorstellen. Man wollte es Tesla verbieten. Die Zulassung der europäischen Teslas läuft wohl aber über Holland und Holland hat gesagt, wir überprüfen nur technische Systeme und keine Namen und hat das Kraftfahrtbundesamt abblitzen lassen. Das heißt also, du sollst natürlich nicht die Hände vom Lenkrad nehmen und du musst jederzeit bereit sein einzugreifen. Das System ist nicht fehlerfrei, es ist ein Assistenzsystem, nicht mehr und nicht weniger. Das Problem ist, dass das Assistenzsystem richtig, richtig gut ist, was die Leute dazu verleitet, es zu missbrauchen und dass er dir den Autopiloten sperrt, wenn du böse bist und deine Hände nicht ans Lenkrad nimmst, das hat das System am Anfang nicht gekonnt. Ja, sondern Tesla entwickelt das System ständig weiter. Und weil es dann eben Fehlnutzung gab und dann auch Leute YouTube-Videos gemacht haben, wo sie halt im öffentlichen Bereich unvernünftige Sachen damit getrieben haben, bis hin zu einem Reporter vom Bayerischen Rundfunk, der sich rasiert hat und ein Brötchen geschmiert hat, hat Tesla diese Funktion halt nachgeliefert, dass man entsprechend dann den Autopiloten für den Rest der Fahrt gesperrt kriegt, wenn man sich nicht an die Regeln hält oder das Ding nicht so benutzt, wie es in der Bedienungsanleitung steht. Für unseren Test haben wir ein paar kleine Manipulationen am Fahrzeug vorgenommen, der dazu, also nicht in der Software, einfach nur ein paar Gewichte, die dem Auto vorspiegeln, entsprechend seiner Kontrollmechanismen, dass da halt jemand drin sitzt. Also es lag halt ein Sandsack auf dem Fahrersitz und es war ein Gewicht am Lenkrad, der so einen kleinen Lenkwiderstand angedeutet hat,
Stimmt.
weswegen das Auto davon ausging, dass da halt jemand drinne sitzt. Wir haben es wohlgemerkt auf einer Rennstrecke gemacht, nicht im öffentlichen Bereich. Die Piste war ausgelegt für Geschwindigkeiten über 200 km/h. Wir sind da unter 40 km/h gefahren. Das also da sozusagen, es hat also nichts mit mit öffentlichem Fahren zu tun, dass wir da im öffentlichen Bereich ein Auto alleine fahren lassen haben, sondern wir haben es halt auf einer, wie gesagt, auf einer Teststrecke gemacht und es hat 28 Stunden störungsfrei funktioniert. Das Auto ist 28 Stunden alleine gefahren.
Sehr cool, weil noch ein Satz von meiner Seite, bevor wir dann in das Weltrekordthema reinspringen, ist, ich dachte mir schon, gerade wenn ich nachts fahre und ich auf einer Autobahn bin, wo ich keine Abfahrt nehmen muss und jetzt auch keine Baustelle ist, das in Deutschland jetzt nicht ganz so einfach ist, und ich dachte mir so, okay, wenn ich mich jetzt hinter so ein LKW einreihe, ja, alle Assistenzsysteme anmache, ich fahre dann so 80, 90 km/h, je nachdem, ob wir gerade bergauf oder geradeaus fahren, könnte ich mich jetzt ganz easy mal ein halbes Stündchen hinlegen. Ja? Würde alles schon gehen, aber du hast schon vollkommen recht, es verleitet schon sehr, sehr stark dazu. Darum ist es auch sehr gut, dass der Tesla da warnt, ja, und sagt, hey, so und so, bitte hier wieder Hand ans Lenkrad. Aber ich bin gespannt, was da in der Zukunft kommt, ob es irgendwann mal wirklich in die Richtung geht, dass ich sagen kann, hier, mein Tesla fährt mich jetzt voll pilotiert zur Arbeit und ich muss nichts machen und kann mir tatsächlich mein Brötchen schmieren nebenbei. Aber ich denke, da wird es regulatorisch gerade in Deutschland schwierig, bis sowas überhaupt machbar sein wird. Und vor allem, was die Geschichte hatte ich mit meiner Freundin letztens in der Diskussion, ist halt, dass der Tesla ja voll gut ist mit all seinen Systemen, aber er kann halt trotzdem das Unberechenbare nicht berechnen. Und das sind andere Fahrzeuge, Vollidioten, betrunkene Autofahrer und Co. Da gibt es natürlich auch die Systeme und so, die da vielleicht ein bisschen abfedern, aber ich denke, das ist noch ein weiter Weg. Und was ist deine Meinung dazu?
Also, es ist noch ein weiter Weg. Das Problem ist, wie du das schon sagtest, dass da zwei Welten aufeinander prallen, nämlich die Vollidioten und die Autonomen. Ja, also sprich die normalen Menschen, die ihre Autos manuell bewegen und unvorhersehbar, Sachen möglicherweise machen. Wenn die Autos unter sich wären, sozusagen, dann würde es möglicherweise sehr, sehr schnell funktionieren.
Ja.
Ja. Was du sagtest, mit dem Tesla eine halbe Stunde Nickerchen machen. In der Anfangszeit, als der Tesla Autopilot softwareseitig ausgerollt wurde auf den Fahrzeugen, also wir reden ja über einen Entwicklungsstand 2014, was die Hardware angeht. Also diese Autos, die das jetzt machen, die haben teilweise, wurden ab Oktober 2014 an deutsche Kunden ausgeliefert. Ja. Und können das. Und in der Anfangsphase war das möglich, von Leipzig nach Berlin 200 Kilometer das Auto alleine fahren zu lassen und nichts zu machen. Diese sozusagen, diese Einschränkungen oder Weiterentwicklungen dahingehend, dass das Fahrzeug regelmäßig den Nutzer auch am Lenkrad präsent spüren möchte, das wurde also softwareseitig nachgeliefert in den Fahrzeugen, natürlich ohne, dass ein Kunde in die Werkstatt gehen muss. Tesla-Fahrer kriegen ihre Updates also zu Hause. Ich weiß nicht, ob du schon mal eins bekommen hast. Da kommt dann oben so ein kleiner
Ja.
Button und dann kann man sagen, okay, heute Nacht um 3, dann darfst du eine Stunde dich mit dir alleine beschäftigen. Dann wird das Update aufgespielt. Und dann werden auch regelmäßig Optimierungen seitens der Klimaanlage, Wischergeschwindigkeit bis hin zur Motorsteuerung eingespielt und das Auto entwickelt sich also ständig weiter. Ja, auch mein altes Auto von 2014, obwohl es noch kein Autopilot hat, weil es vor dieser Zeit in den Markt, auf den Markt gebracht wurde, bekommt also regelmäßig noch Verbesserungen, sei es was eine Navigation oder Reichweitenverbesserung angeht, bis hin zu einem Musikstreaming-Dienst. Was das autonome Fahren angeht, ist, glaube ich, eben das Problem, dass die beiden Welten da aufeinandertreffen werden. Aber wenn wir gucken, was in den letzten 5 Jahren alles passiert ist an Sachen, die wir uns vor 5 Jahren vielleicht nie hätten vorstellen können,
Ja.
möchte ich nichts ausschließen für das, was in 5 Jahren vielleicht sein wird.
Ja, das ist die Entwicklungsgeschwindigkeit wird immer schneller und schneller. Also ich bin sehr, sehr gespannt. Bin froh, dass ich da mit so einer Technikbegeisterung selber auch versehen wurde, ja, weil ich finde es extrem cool, wenn ich zu Hause sitze und mein Tesla irgendwie ein Update bekommt, ja, und ich meine Spotify-Integration da drin habe, ja, und es ist schon mega, mega, mega spannend und wir hoffen auch, dass wir mit dem Podcast da vielleicht noch den einen oder anderen anstecken können, sich bei Next Move mal zumindest mal für ein Wochenende mal einen Tesla zu mieten, weil das ist gar nicht so teuer. Ne? Also gerade so Tagesmieten und so seid ihr, glaube ich, mit Abstand auch fast die günstigsten. Nur mit 65 oder 70 Euro, dann kommt natürlich darauf an, welches Modell jetzt und welche Motor.
Tage länger nehmen, um diesen Tagessatz zu kriegen. Also wenn man ihn nur mal einen Tag oder ein Wochenende nimmt, ist es relativ teuer. Also ich sage mal grob so Wochenende Richtung 500,
Okay.
je nach Ausstattung. Wenn man ihn aber eine ganze Woche nimmt, dann sind wir bei 700. Ja, also wir wollen eben auch über die Preistabelle auch die Leute dazu führen, dass sie nicht nur eine Spaßfahrt machen, sondern mal ein bisschen versuchen, Alltagserlebnis zu erleben, hängt damit zusammen. Also wir haben halt hohe Einmalvorgänge, das Auto vollladen, aufbereiten, Fahrzeugübergabe, Rechnungslegung. Das sind halt Kosten, die nur einmal anfallen, egal ob du das Auto eine Stunde nimmst oder eine Woche nimmst. Ja, demzufolge ist Kurzzeit vergleichsweise teuer und ab so einer Woche wird es dann pro Tag gesehen deutlich günstiger.
Ja, also es lohnt sich definitiv. Ich werde es immer, immer wieder machen, wenn ich nach Deutschland komme, weil es einfach ein. Also ich bin total glücklich und total, ich finde es einfach cool, diese Elektromobilität zu haben. Ja, einfach zu wissen, okay, ich kann jetzt überall hinfahren und stecke dann irgendwo an und lade den auf. Und das ist schon irgendwie sehr, sehr, sehr spannend. Jetzt hat aber Tesla noch ein Model 3 rausgebracht, ja, den ihr ja auch letztens bei eurem Event vorgestellt habt. Und ihr habt, lass uns mal erstmal mal kurz, lass uns noch so ungefähr noch so 10 Minuten quatschen, lass uns mal kurz über das Model 3 sprechen, dann noch über euren Weltrekordversuch zum krönenden Abschluss. Das Model 3, vielleicht kannst du da mal so zwei, drei Sätze zu sagen, soll ja, glaube ich, mal auch so dieses Mittelklasse, also das Auto für die breite Masse sein von Tesla. Ist es so korrekt und was ist deine Meinung so zum Model 3? Bist du bestimmt auch schon mal
Also,
gefahren.
ja, es gab ja auch so in den Medien ist Tesla natürlich immer auf der Liste. Wenn irgendwas bei Tesla ist, dann geht es sofort auf allen Kanälen. Wenn ein Tesla brennt, dann gehen diese Fotos um die Welt, dass unsere Autos übersät sind von Brandflecken und jeden Tag 50 Autos verbrennen auf deutschen Autobahnen und das ein allgemeines Betriebsrisiko eines Fahrzeuges mit Verbrennungsmotor ist, das sieht man nicht, weil es halt normal ist. Es ist normal, dass Autos brennen. Ja, bei Tesla ist es aber was Besonderes. Ja, und es sind dann in der Regel, wenn man halt das Auto an einem Brückenpfeiler halbiert, dann brennt eben auch mal so ein Akku. Ja. Und also Tesla steht immer im Fokus. Und genauso stand das Model 3 im Fokus, dass es die ersten Analysten gab, die sagen, oh, das ist billig, das ist Dreck. Und die haben die Qualität des Fahrzeuges in Frage gestellt. Und das Bild ist aber gekippt, dass man nämlich das Fahrzeug auch auseinandergeschraubt hat und gesagt, hey, die haben hier 18.000 Dollar Hardwarekosten, Materialkosten plus entsprechend Produktionskosten auf dieses Auto. Die können damit sozusagen die Mittelklasse auf den Kopf stellen. Preislich gesehen und stückzahlmäßig gesehen. Es gab jetzt gerade wieder eine Statistik, dass das Tesla Model 3 in den USA die Fahrzeuge in der gehobenen Mittelklasse, also so ein bisschen, also gehobene Mittelklasse heißt nicht ein Renault Megane, sondern heißt ein Mercedes irgendwas oder ein BMW 1er, 3er, also sozusagen Fahrzeuge, die für ihre Fahrzeuggröße relativ teuer sind, eben Premium-Anbieter, Mini und weiß ich nicht, kleine Jaguars und alle diese um Längen überflügelt in den USA. Und obwohl es, muss man ja heutzutage noch sagen, obwohl es nur so ein scheiß Elektroauto ist, ja, hat es die anderen alle hinter sich gelassen. Das Auto wiegt ungefähr 400 Kilo weniger als dein Auto, ist im Innenraum fast genauso groß, Kofferraum ein bisschen kleiner. Es ist nochmal deutlich effizienter und hat also ungefähr Verbrauchsniveau eines E-Golf, ja. Bei schneller Autobahnfahrt vielleicht sogar sparsamer, weil es extrem aerodynamisch ist. Man kann es also bei moderater Fahrt, die Long-Range-Variante mit dem großen Akku, moderater Fahrt heißt Sommertempo 110, auf einer deutschen Autobahn ungefähr 500 Kilometer weit fahren. Also deutlich weiter auch als das Auto, was du gerade hast, obwohl es wesentlich günstiger ist. Und der Innenraum ist extrem clean, keine Knöpfe, keine Schalter und das muss man erstmal mögen. Dann wurde auch kritisiert, dass es kein Mitteldisplay hat und dass man immer so leicht nach rechts gucken, schauen
Das
müsste,
wäre
um die
eine
aktuelle
Frage von mir auch gewesen, ja, wie du das
Klimaanlage
findest.
Ja, das gibt es bei Citroën und vielen anderen Autos, die man da drin, die da draußen beim Gebrauchtwagenhändler stehen, die haben das auch alle und keine Sau interessiert sich dafür. Und niemand stößt sich dran. Es ist einfach so, ja. Und bei Model 3 ist auf einmal ein Thema. Ja, es ist, man hat sich nach einer Stunde dran gewöhnt. Und es ist sogar so, dass der Center Screen so hoch steht, dass man den Blick von der Straße noch viel weniger wegnehmen muss als in dem Model S, um die Geschwindigkeit zu sehen. Ja, also es ist sogar besser als das Klassische in meinen Augen. Und dass man natürlich auch die Lenkradverstellung und die Außenspiegelverstellung auch über die Knöpfe am Lenkrad geht, wo man sonst die Geschwindigkeit verstellt oder den Musiksender. Es geht halt alles über die gleichen Knöpfe und man muss im Center Screen ein paar Einstellungen vornehmen. Das ist was, natürlich sollte man jetzt nicht unbedingt während der Fahrt seine Außenspiegel verstellen. Das ist halt eine Sache, die man normalerweise vorher macht. Ja.
Das wäre nämlich gerade eine Frage ja gewesen, so wie das mit diesem Mittelscreen ist, ja, weil das stelle ich mir schon, ich habe ein, zwei YouTube-Videos gesehen und da war schon so dieses leicht nach rechts gucken die ganze Zeit. Ich mag das eigentlich schon ganz gerne, dass so in dem Model S der Display halt ganz klassisch dort ist, wo es auch so ist. Aber ich muss unbedingt den auch mal so ein Model 3 fahren, um einfach mal mir ein eigenes Bild zu machen. Weil, ja, ich meine, wozu brauchen wir Knöpfe und so, wenn alles auf dem Display erledigt werden kann?
Genau, vom Fahren wirkt er agil und leichtfüßig. Er hat nicht so die brachiale Gewalt der Model S und Model X, ist aber eine Beschleunigungswerten ähnlich deinem Fahrzeug, also geht also unter 6 Sekunden auf 100 und wirkt eben agil und leichtfüßig auch.
Ja. Perfekt. Würdest du, wenn du jetzt nochmal würdest du eher auf Model 3 gehen oder würdest du eher auf Model S oder Model X gehen? So auf deine persönliche Meinung.
Also, wenn ich heute nochmal oder andersrum, wenn es 2014, als ich mir diesen Tesla gekauft hätte, wenn es da den Hyundai Ioniq und den Nissan Leaf von heute gegeben hätte, hätte ich mir überhaupt nicht mal einen Tesla gekauft, ja.
Wow.
Weil er über meiner Gehaltsliga war. Es gibt dann auch, also es war auch kein Neuwagen, ja, es war ein junger Gebrauchter, dem ich da also auf den Listenpreis gesehen mit einem relativ hohen Abschlag da auch kaufen konnte. Und weil die Mittelklasse damals sozusagen meinen Bedarf nicht abgedeckt hat. Also ich habe also schon bedarfsorientiert gekauft und nicht einfach, weil ich jetzt ein Luxusauto oder ein Oberklassefahrzeug
Verstehe.
haben wollte. Und wir nutzen natürlich den Stauraum gelegentlich auch voll aus, wobei dann immer die Frage ist, ob man das wirklich alles braucht, was man da mit in den Urlaub nimmt. Und die Reisetasche hinterher zur Hälfte unangetastet ist und man das Campingzeug dann doch nicht gebraucht hat. Weil wenn der Platz da ist, dann packt man es halt ein. Das Model 3 hat schon ein bisschen weniger Stauraum. Und es gibt viele Leute, die Model S fahren, die sagen, das Auto ist mir einfach zu groß, aber ich brauche die Reichweite. Die konnten bisher nur dieses Auto kaufen. Die können jetzt halt ein Model 3 kaufen. Und genauso wird es Leute, die geben, die sagen, ich habe das Geld, ich habe drei oder vier Kinder, ich brauche ein großes Auto und müssen dann halt ein Model X kaufen. Ja, also es ist auch so, dass es jetzt preislich noch nicht ganz in der Mittelklasse angesiedelt ist, was den Hintergrund hat. Erstens, dass die, ich sage jetzt mal, Bild-Zeitung diese 32.000 Euro mal in die Welt gesetzt hat, die von Anfang an nicht richtig waren, weil eben in den USA der angestrebte Einstiegspreis bei 35.000 Dollar liegt, und mal eben die Bild-Zeitung unter den Tisch gewischt hat, dass das ein Preis ohne Mehrwertsteuer ist, sprich plus 19% in Deutschland und ein Preis ohne Zoll ist. Glaube ich, 10% für amerikanische Autos, wenn sie in die EU kommen. Ja, das heißt, also es wurde da mit einem falschen Einstiegspreis Hoffnungen in Deutschland geweckt, der aber nicht von Tesla kam, der Preis, sondern aus den Medien. Und das Zweite ist, dass natürlich für so ein Unternehmen, was noch so jung ist und auch so im Fokus ist und auch so dem auch Geldnot unterstellt wird, dass natürlich, wenn es neue Produktionskapazitäten und die größte Fabrik der Welt baut und also die größte Batteriefabrik und auch Produktionsstätte der Welt wird, entsteht dort gerade und das größte Ladenetzwerk der Welt, dass es dann schwer ist für das Unternehmen Geld zu verdienen. Und wenn ich das Auto mit ein bisschen mehr Ausstattung halt für 50 oder 60.000 Auto aktuell gut verkaufen kann, und ich mit den billigen Varianten aktuell noch kein Geld verdienen würde, warum soll ich die billigen Varianten dann verkaufen, wenn die Leute mir das andere aus den Händen reißen? Ja,
Verstehe.
und das ist es halt aktuell. Wir müssen damit rechnen, wenn wir die Model 3 für Deutschland konfigurieren können, dass uns der kleine Akku zunächst noch nicht angeboten wird und die Preisdifferenz zwischen dem kleinen und großen Akku liegt halt bei 10.000 Euro.
Verstehe.
Und dann gibt es noch zum Thema Autopilot, hattest du vorhin noch gefragt. Dort ist es so, dass bei allen Tesla Model 3, Model S und Model X diese Hardware, also sprich die Sensoren, die Kameras, hardwareseitig verbaut sind. Ob du den Autopilot haben möchtest oder nicht, entscheidest du aber bei der Konfiguration des Fahrzeuges, sprich, wie viel bist du bereit dafür zu bezahlen? Der kostet ungefähr 5000 Euro. Und selbst wenn du sagst, ah, ich brauche ihn, ich versuche es erstmal ohne, machst du eigentlich noch nichts falsch, sondern du kriegst genau das gleiche Auto. Und wenn du dann sagst, ah, jetzt so ein bisschen, da habe ich mal nicht gesehen, dass die vor mir scharf gebremst haben, da wäre ich fast drauf geraucht, so ein Kollisionswarner oder Spurhalteassistent wäre schon schön, dann machst du es in deinem Account mit der Kreditkarte und 2 Tage später fährt die Kiste alleine. Ja, also dein gleiches Auto. Ja.
Smart, nice.
Obwohl ich dann halt hinterher noch die 5000 Euro bei den Leuten. Ja.
Das ist so
Oder eben, wenn du,
Upsell, ja. Gegen Ende noch.
sagst, ich komme ohne klar, ich fahre alleine, ich kann gut Auto fahren und du willst das Auto gebraucht verkaufen und der nächste sagt, ja, ohne Autopilot kaufe ich es nicht, dann sagst du, na, dann schalten wir frei.
Sehr cool. Das ist cool. Oh mein Gott, da kommt noch so viel. Ich glaube, das wird noch richtig, richtig gut, ja, in den nächsten Jahren, was da alles noch passiert. Vor allem, wenn die Leute alle fleißig weiterarbeiten. Und ich hätte noch wirklich viele, viele Fragen, aber ich will den Podcast, wir sind schon bei über einer Stunde angekommen. Ich hätte noch ganz viele Fragen. Vielleicht können wir irgendwann nochmal einen zweiten machen, ja. Aber lass uns mal noch kurz 2, 3 Minuten über euren Weltrekord sprechen, ja. Was habt ihr denn da genau gemacht und warum habt ihr es gemacht?
Es ist also, wir haben Reichweiten-Weltrekorde aufgestellt mit 2 verschiedenen Fahrzeugen, nämlich mit dem Tesla Model 3 und mit dem Tesla Model S, die einen relativ geringen Praxisbezug haben. Wir sind also mit dem Model 3 1001 Kilometer gefahren und mit dem Tesla Model S 1128 Kilometer gefahren. Letzteres hat den bisherigen Weltrekord um 50 Kilometer übertroffen. Allerdings muss man halt relativ langsam fahren. Die Autos werden also konstant bewegt mit knapp 40 km/h und es hat also relativ wenig mit Praxisrelevanz zu tun. Zeigt einfach nur, wie effizient diese Autos sind. Und es ist im Prinzip eine Sportveranstaltung. Andere Leute fahren Drag Races, um da eine Zehntelsekunde schneller zu fahren. Und dort ist eben der Sport, das Auto möglichst effizient zu bewegen, um einfach das Letzte aus dem Auto und aus dem Akku rauszukitzeln und maximale Reichweite zu erreichen. Der Praxisbezug liegt darin, dass wenn man das Auto im Stadtverkehr oder im Landstraßenverkehr halt vorausschauend und vernünftig bewegt, dass dann teilweise die Herstellerangaben bei der Reichweite eben auch übertroffen werden können. Ja, also es ist nicht völlig praxisfremd, aber es hat einen geringen Praxisbezug. Und wir haben es eben auf einer Teststrecke gemacht, weil mit 40 km/h, 30 Stunden lang ist das Model S unterwegs gewesen, auf einer öffentlichen Straße zu fahren. Das finden die anderen nicht so lustig. Und es gibt auch mal eine rote Ampel, wo man anhalten muss. Und das kostet halt jedes Mal Reichweite. Und deswegen haben wir uns halt eine Teststrecke gemietet, um das zu tun. Das zweite war eben, dass wir gesagt haben, wenn das Auto einen Autopilot hat und Striche auf der Straße sind, warum sollen wir uns selber reinsetzen? Wir sind natürlich auch ohne Klimaanlage gefahren. Da waren über 40 Grad im Auto. Setzen wir doch eine Puppe ins Auto und haben eben da von Tesla diese Story aufgegriffen, dass die einen sogenannten Starman mit der SpaceX-Rakete einen Tesla Roadster mit einer Weltraumpuppe ins All geschossen haben. Und wir haben halt eine Astronautenpuppe in das Auto gesetzt und haben es 28 Stunden auf einer 6 Kilometer Runde alleine fahren lassen. Und nebenbei einen neuen Reichweitenrekord für das Tesla Model 3 aufgestellt. Das war die Story, die wir da gemacht haben, haben wir
Cool.
auch sehr schöne Videos dazu gemacht.
Ja, also auf jeden Fall auf nextmove.de hauen wir auf jeden Fall alles in die Shownotes auch für den Podcast rein. Kann man sich anschauen. Jetzt weiß ich auch, dass es gar kein richtiger Mensch ist, dieser Astronaut, der da drin sitzt. Hätte ich mir das Bild mal groß angeguckt, hätte ich es an Händen
Also
gesehen.
wir hatten 2 Kostüme dabei. Wir haben natürlich auch manchmal noch sozusagen das gespielt, dass dann, also in dem Making-of, dass dann am Rand noch einer saß und mal dem anderen gewunken hat. Ja, aber im Auto, ich saß die erste Stunde auf dem Beifahrersitz, habe geguckt, ob es läuft. Weil manchmal sind noch so Quermarkierungen auf der Strecke, da muss man schon gucken, wie das Auto reagiert
Ja.
und ob unsere Manipulationen entsprechend funktioniert haben. Und dann ist es auch so, wenn man das Auto fängt, man dann wieder ein. Das ist also auch ein Vorteil der Assistenzsysteme. Das geht aber auch mit einem Nissan Leaf zum Beispiel, wenn du halt ein gesundheitliches Problem hast, während das Auto im Autopilot ist und nicht mehr in der Lage bist, das Steuer zu übernehmen, dann ist es so, du hast ja gesehen, der Tesla hat dich da rausgeworfen und du musstest dann selber aktiv aufs Gas gehen, ansonsten bremst er dich runter.
Ja.
Er wirft die Warnblinkanlage an und stellt dich mit Warnblinker auf der Autobahn ab. Und das ist halt besser, als mit 130 in die Leitplanke zu krachen. Und das kann aber nicht nur Tesla, der neue Nissan Leaf zum Beispiel, der kann das eben auch zu einem Mittelklassepreis von knapp über 30.000 Euro. Der hat also ein ähnliches Feature. Und dort heißt es Pro-Pilot. der also dann auch, wenn er rausspringt oder wenn der Fahrer nicht mehr präsent ist, das Fahrzeug dann gesichert mit Warnblinkanlage zum Stillstand gebracht wird in der Spur.
Wahnsinn. Vielen, vielen Dank, Stefan, für deine Stunde Zeit, für die ganz tollen Insights über Elektromobilität und all, was noch kommt und über Next Move und eure Weltrekorde. Das hat sehr, ich habe noch, keine Ahnung, ich könnte stundenlang, ich habe auch so mit Freunden schon ganz spannende Ideen gesponnen. Vielleicht können wir nochmal da irgendwie nochmal eine weitere Folge drüber machen, wo man noch vielleicht ein bisschen mehr über, keine Ahnung, die Zukunft sprechen können und so. Aber für alle Leute, die noch mehr über euch wissen wollen, vielleicht kannst du zum Schluss nochmal sagen, wo man euch erreichen kann. Ich meine, nextmove.de habe ich jetzt ja schon gesagt, aber wo sind eure anderen Kanäle? Wir hauen dann natürlich alles in die Shownotes unten rein.
Also wir haben natürlich eine Facebook-Seite, sind auf Twitter und Instagram aktiv, und haben einen YouTube-Kanal mit täglichen, Entschuldigung, wöchentlichen Next News, wo wir so in 10 bis 15 Minuten die News der Woche aus der Welt der Elektromobilität, die aktuellen Schlagzeilen aufgreifen und was es bei uns Neues gibt. Wir werden dieses Jahr oder haben natürlich eine Homepage, wo wir die Fahrzeuge beschrieben haben, wo man eine Anfrage stellen kann, wo man auch die Preise zu den einzelnen Fahrzeugen findet. Wenn man länger mieten möchte, kann man eine Anfrage stellen, also so für Langzeitmiete kalkulieren wir in der Regel individuell, je nach Kilometerbedarf und Dauer des Fahrzeuges. Da sind wir in der Regel oder entweder legen sich die Kunden länger fest und kriegen nochmal einen kleinen Preisnachlass oder wir sind monatlich kündbar. Das heißt, auf viele Elektroautos ist es so, dass du ein Jahr warten musst. Also da reden wir nicht über Tesla, so ein Model S kriegst du schnell. Model 3 dauert ewig, aber auch wenn du nur so ein E-Golf oder so ein Hyundai oder so ein Nissan kaufen willst oder ein Smart, wartest du 9 bis 15 Monate auf das Auto und bei uns gibt es halt sofort und monatlich kündbar. Das heißt, wenn es dann doch nicht das Richtige ist, dann ist man es auch wieder los und hat erstmal noch nicht diese Fehlentscheidung eines Kaufes oder das ist halt diese Angst, die Leute haben, vielleicht eine Fehlentscheidung zu treffen. Die wollen wir nehmen mit unseren Mietangeboten und haben da also auch entsprechend flexible Produkte, also auf der Homepage sich informieren, eine Anfrage stellen. Und dann haben wir dieses Jahr auch noch zwei Probefahrt-Events vor, wo auch beide Model 3 wieder mit am Start sein wollen. Genau darf ich es noch nicht verkünden, aber angestrebt sind auf zwei Teststrecken das wieder zu machen. Das eine im Osten Deutschlands am letzten Wochenende im September und das eine im Südwesten Deutschlands am letzten Wochenende im Oktober, wo wir also mit ungefähr 10 Autos aus dem Fuhrpark sein werden, die man dort kostenfrei Probe fahren kann und für das Model 3 werden wir gegen Bezahlung entsprechend vorgebuchte Probefahrten anbieten.
Sehr spannend. Stefan, vielen, vielen Dank. Ich hau eure ganzen Social Media Links und Co. In die Show Notes unten rein. Und ja, wünsche noch einen grandiosen, sonnigen Tag. Und vielen, vielen Dank, dass du dabei warst.
Sehr gerne. Hat mich gefreut. Viel Spaß weiterhin mit deinem Model S und wenn du immer mal sozusagen weg und wieder da bist, dann hol dir mal auch mal, versuch's mal mit einer Nummer kleiner, ob du auch mit der Mittelklasse klarkommst, wenn du durch Deutschland fährst.
Alles klar, werde ich machen. Bis dann. Tschüss.
Ja, ciao.